Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 6, die Verse 16 bis 23. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 1. Also wir hören ab Vers 1 von Matthäus 6. Die Predigt konzentriert sich dann auf die Verse 16 bis 23. Dort sagt Jesus: Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und jetzt ab Vers 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinblicken wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt, auf den wir eben gerade gehört haben, ist Teil der sogenannten Bergpredigt. Und in der Bergpredigt verkündet der Herr ein Thema, und zwar das Reich Gottes. Das ist das Thema, das Jesus verkündete, als er auftrat, zunächst ja in Galiläa. In Matthäus Kapitel 4, Vers 23 heißt es zusammengefasst: Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und was dann kurz darauf folgt, das ist die Bergpredigt. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Aber auf noch etwas wollen wir achten, bevor wir anfangen. Nachdem Jesus auferstanden ist, geschah Folgendes. Der Herr Jesus befahl seinen Jüngern, von Judäa nach Galiläa zu gehen, also vom Süden in den Norden. Und zwar, wie es dort heißt in Matthäus 28, also am Ende des Matthäus-Evangeliums, und zwar auf den Berg, wohin er sie bestellt hatte. Matthäus 28, Vers 16. Auf den Berg. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und dann heißt es weiter: Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Den Befehl an die Jünger, alles zu lehren, was ich euch befohlen habe und alles zu halten, gab Jesus auf dem Berg in Galiläa. Und ihr Lieben, das kann kein anderer Berg sein als der Berg, auf dem Jesus die Bergpredigt gehalten hatte. Mit anderen Worten, bei dem sogenannten Missionsbefehl geht es im Kern um die Verkündigung von dem, was Jesus auf dem Berg in Galiläa verkündet hatte, also in der Bergpredigt. Die Bergpredigt, sie ist für uns zentral. Machen wir uns darum noch einmal klar, worum geht es in der Bergpredigt? Was lehrt der Herr da? Die Bergpredigt beginnt bekanntlich mit den Seligpreisungen. Und darin zeigt uns der Herr, wer das neue Volk Gottes ist und wer zu seinem Volk gehört. Jesus lehrt, dieses Volk, es besteht aus Armen, aus Trauernden, aus verfolgten Menschen. Das Reich Gottes besteht nicht an sich aus Armen und Trauernden, vielmehr besteht das Reich Gottes aus Menschen, die in ihrer Armut und Trauer ihre Hoffnung auf Gott setzen. Die hungern und dürsten wonach? Nach der Gerechtigkeit Gottes. Und, so das Ende der Seligpreisungen, die um der Gerechtigkeit Gottes willen verfolgt werden. Das ist das neue Reich Gottes. In dieses Reich Gottes gehören hinein die Sanftmütigen. Und das sind die Menschen, denen der Herr Jesus die Liebe Gottes und seine Gunst verkündet. Und weil er ihnen seine Gunst verkündet, sind sie das Volk, das trotz all ihres Elends, ich sag mal, in der Sonne lebt, im Licht Gottes. Und im Anschluss an die Seligpreisungen geht es Jesus dann in der Bergpredigt um die Gerechtigkeit dieser Menschen. Und der Herr macht deutlich, es geht um das Leben gemäß den Geboten Gottes. Nur das Halten der Gebote Gottes, und zwar so wie Jesus sie auslegt, ist in den Augen Gottes Gerechtigkeit. Es geht um ein Halten der Gebote Gottes nicht nach dem Urteil der Menschen. Denn wir Menschen passen die Gebote Gottes gerne an. Wir schwächen sie gemäß unserer Situation und Lage ab. Aber, so sagt Jesus, euer Licht soll leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und im Anschluss daran in Kapitel 6 geht es, ich sag mal, um das verborgene Leben der Kinder Gottes. Es ist nicht alles offen in unserem Leben als Christen. Unser Umgang mit Gott, so sage ich einmal, ist verborgen. Die Bereiche, die Jesus in der ersten Hälfte von Matthäus 6 behandelt, wir hatten diesen Abschnitt eben gerade gelesen, sind das Almosen geben, das Beten und das Fasten. Almosen geben, Beten und Fasten. Das sind die Themen, die unser Christsein im Kern, im Innerlichen behandeln, bewegen. Und diese drei Punkte, Almosen geben, Beten und Fasten, sie haben sehr viel miteinander zu tun. Bei jedem dieser drei Bereiche geht es unserem Herrn darum, dass wir nicht leben wie die Heuchler. Das kommt immer wieder in diesem Abschnitt in Matthäus 6 vor. Ich weise mal darauf hin, Vers 2, Matthäus 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Dann Vers 5, Matthäus 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Und dann noch einmal Vers 15, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Und was sind wir nun stattdessen aufgerufen zu tun, stattdessen um zu heucheln? Nun hören wir auch hier hin, was der Herr sagt in Vers 4, Matthäus 6, Vers 4. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dir öffentlich vergelten. Dann Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und dann noch einmal in Vers 18, Matthäus 6, Vers 18, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. In welcher Weise sind also diese drei Bereiche, Almosen geben, Gebet und Fasten, ineinander verschränkt? Wie gehören sie zusammen? Ich will diese Fragen einmal folgendermaßen beantworten. Von diesen drei Dingen, Almosen geben, Beten und Fasten, ist Beten das Wichtigste. Beten ist das Zentrale. Das Almosen geben sowie das Fasten sind, ich sag mal, Unterstützungsmittel zum Beten. In der ersten Hälfte von Matthäus 6 steht das Beten in der Mitte. Und es wird gleichsam umrahmt vom Almosengeben und vom Fasten. Es sind, ich sage es einmal, gewissermaßen Stufen, um vor Gott zu einem wirklichen Beten zu kommen. Wenn man so will, kann man sagen, es sind Hilfsmittel. Ähnlich wie einmal Aaron und Hur die Hände Moses hochhielten, als Josua gegen die Amalekiter Krieg führte. In 2. Mose 17 lesen wir das. So unterstützen, Almosen geben und Fasten unser Beten. Und in welchem Sinn unterstützen sie unser Beten? Als Antwort darauf stelle ich zunächst einmal fest, ihr Lieben, Beten ist nicht einfach. Möglicherweise haben wir gelegentlich die Auffassung, Beten sei doch etwas Leichtes, etwas das Einfachste, das es gibt. Nicht für eine Predigt, für eine Bibelstunde, da muss sich jemand vorbereiten. Eine Gebetsstunde, das geht doch sozusagen von selbst. Ihr kennt wohl alle aus dem frühen Mittelalter den Spruch, bete und arbeite. Man könnte diese Aussage so verstehen, als ob sie sagen wollte, naja gut, arbeiten ist arbeiten und beten ist eben nicht arbeiten. Aber das ist ein Irrtum. Beten ist durchaus arbeiten. Es kostet Energie. Es kostet Kraft. Ich weise nur einmal auf die Aussage des Apostels Paulus im Kolosserbrief hin. In Kolosser Kapitel 2, Vers 1 schreibt er, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Paulus hatte einen großen Kampf. Ich sage ihm mal, was hier im Griechischen für ein Wort steht. Das ist das Wort epagonizestai. Da steckt das Wort drin und das kennen wir alle, deswegen sage ich das, das Wort Agonie. Agonie meint nichts anderes als einen Todeskampf. Und einen Epagonie ist ein Übertodeskampf. Um einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was Gebet heißt, was für Paulus Gebet heißt. Beten ist höchste Anstrengung. Es erfordert äußerste Konzentration, damit wir unser Herz auf Gott und auf sein Reich richten. Und wenn ihr mir nicht glaubt, probiert es doch einfach aus. Beten wird in der Heiligen Schrift oft umschrieben mit das Angesicht Gottes suchen. Und wenn wir einmal versuchen, vor das Angesicht Gottes zu treten, gibt es viel. Gibt es sehr viel, das uns wegzieht, wegsaugt gewissermaßen. Warum ist die Gebetsstunde die durchschnittlich schlechtest besuchte Stunde in den Gemeindeveranstaltungen? Merkwürdig, so könnte man sagen, das Angesicht von jemandem zu suchen, das ist doch nicht schwer. Das Angesicht von jemandem zu finden, das ist doch nicht schwer. Finden wir nicht im Wort Gottes die herrliche Verheißung, dass Gott der Hörer des Gebetes ist? Heißt es nicht in Jesaja 65, ehe sie rufen, habe ich ihnen geantwortet? Ja. Ja, von der Seite Gottes verhält es sich so. Aber von unserer Seite aus werden wir durchaus von unserem Suchen des Angesichts des Herrn abgehalten. Es geht um ein ernsthaftes Suchen. Bitte vergessen wir das nicht. Also nicht so aus Zeitvertreib oder aus Lust. Ausharrend. Und dabei, so sagt der Herr hier in Matthäus 6, können uns einmal das Almosen geben und auch das Fasten unterstützen. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Jesus Christus und unser Ringen um ein Leben vor dem Angesicht Gottes. Jesus Christus und unser Ringen um ein Leben vor dem Angesicht Gottes. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Hilfsmittel. Erstens Hilfsmittel zu einem konzentrierten Beten. Zweitens das Fasten vor Gott. Und drittens das Suchen nach himmlischen Schätzen. Erstens also Hilfsmittel zu einem konzentrierten Beten. Ihr Lieben, in der Regel denken wir ja, wenn wir an Almosen geben, überhaupt davon sprechen oder daran denken, dass es wichtig ist für denjenigen, der die Almosen empfängt. Also an den Hilfsbedürftigen, dem wir etwas geben, dem wir etwas zuteilen. Nun, das ist auch tatsächlich der Schwerpunkt, etwa wenn wir Matthäus 6, die ersten vier Verse lesen. Da geht es tatsächlich darum. Das Almosengeben richtet sich auf den Hilfsbedürftigen. Aber, Jesus denkt auch hier schon vor allem an den, der die Almosen gibt. Jesus sagt, du wirst davon leichter. Du wirst dadurch erleichtert. Lese mal Vers 3 vor, Matthäus 6, Vers 3. Wenn du Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Auf Geld zu schielen, kann dich nämlich im Dienst für das Reich Gottes behindern. Und genau in diesem Sinn sind das Geben von Almosen und auch das Fasten Hilfsmittel, um zu einem konzentrierten Beten zu kommen. Sie helfen uns, unser Herz auf das Ziel des Reiches Gottes zu richten. Und dabei darf es keinen Ballast und keine innere Trägheit geben. Fasten ist also kein Ziel in sich selbst. Es geht beim Fasten schon gar nicht um Diät, um Abnehmen. Im Gegenteil, ein Fasten, bei dem du ein Trauergewand anziehst, oder deinen Kopf leidend hängen lässt, weil du nichts isst, das ist kein Fasten im Sinn der Heiligen Schrift, sondern es ist Show. Und genau davor warnt der Herr hier in unserem Abschnitt. Ich lese nochmal die Verse 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, was sollst du da machen? So salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit du nicht von den Leuten bemerkt wirst, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Salbe dann dein Haupt. Hier steht im Griechischen ein Wort für salben, das kennen wir alle. Das ist das Wort kosmeo. Da steckt unser Wort Kosmetik drin. Hier ist eine der wenigen Stellen im Neuen Testament in der Bibel, wo etwas Positives über Kosmetik gesagt wird. Wir haben hier eine der wenigen Aussagen: Salbe dein Haupt, wasche dein Angesicht, wenn du fastest. Mit anderen Worten, mach aus deiner Frömmigkeit keine Performance. Und nun erinnere ich nochmal an Jesaja Kapitel 58, was uns vorhin vorgelesen wurde. Fasten ist ungerechte Fesseln losmachen gegenüber meinem Bruder. Barmherzigkeit erweisen. Darum geht es. Genau übrigens wie bei Almosen geben. Und Jesaja 58 macht deutlich, dass und wie Fasten und Almosen einander zugeordnet sind. Fasten äußert sich nicht als Show-Einlage, sondern in Erweisung der Barmherzigkeit, im Dienst für den anderen, wenn er mich braucht. Es ist eine Weise, sich selbst für andere leicht zu machen und auch leer zu machen für sie, für den Bruder. Aber ist damit jetzt alles gesagt? Fasten etwas Soziales, Fasten etwas Zwischenmenschliches, Fasten etwas Mitmenschliches, wenn er Not hat. Nun, wenn man Jesaja 58 so interpretiert, würde es vielleicht sehr stark in unseren Lebensstil heute passen. Aber wir hätten Jesaja 58 sehr schlecht gelesen. Denn da lesen wir noch was anderes. Ich weise Sie noch mal hin auf Jesaja 58, Vers 4. Da heißt es: Seht, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung findet. Ihr fastet nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung findet. Hier in diesem, ich sag mal, Nebensatz kommt der eigentliche Zweck des Fastens und auch das eigentliche Ziel des Almosengebens zum Ausdruck, dass ihr die Stimme in der Höhe hören lasst. Also betet. Darum geht es. Durch Almosengeben und Fasten, so sagt uns Jesus hier in Matthäus 6, macht der Mensch es sich leichter, um vor das Angesicht Gottes zu treten. Almosen geben und Fasten sind Mittel, mit denen man seine Gebetskonzentration fördert. Es sind Mittel, die den Ernst des Suchens des Angesichtes Gottes unterstreichen. Denn noch einmal, Gottes Angesicht muss gesucht werden. Und das ist nicht einfach. Und darum sollten wir die Mittel gebrauchen zu einem konzentrierten Gebet, von denen Jesus hier spricht. Ich weiß, Fasten kann auch zum Ziel in sich selbst werden. Es kann zu einer religiösen Akrobatik werden, um bei anderen Eindruck zu schinden oder auch, um uns vor uns selbst glaubwürdig zu machen. Ein solches Fasten um des Fastens willen, das hat wenig Bedeutung. Die leibliche Übung, so schreibt Paulus einmal, ist zu wenigem Nütze in 1. Timotheus 4. Gut, so könnte man festhalten, immerhin, es ist für etwas Weniges immerhin noch nützlich. Naja gut, aber es kann uns lehren, wie weit wir noch an das Irdische gebunden sind. Das kann sehr schnell deutlich werden, nicht? Bleiben wir beim Fasten. Du trinkst nicht mehr Alkohol. Du bist vielleicht Mitglied im Blauen Kreuz. Aber dann hast du ein Fest und auf diesem Fest darf es dann auch kein Alkohol mehr geben. Denn ich halte meine Prinzipien ein. Jesus sagt, Vorsicht, salbe dein Haupt selbst. Und wenn du fastest, dann wasche dein Angesicht. Es müssen nicht unbedingt die anderen merken. Unser Herr spricht von einem Fasten als einem Mittel, das einem ganz bestimmten Zweck dient. Der Zweck des Fastens wird deutlich aus dem Zusammenhang, in dem der Herr das Fasten hier zur Sprache bringt. Der Zusammenhang ist das Beten. Neben dem Almosengeben ist das Fasten eine Treppe zum Beten, eine Stufe, um vor das Angesicht Gottes zu treten, damit es dich unterstützt beim Beten, sodass du dein Herz auf das Reich Gottes richtest, vor sein Angesicht trittst und mit der Unterstützung des Fastens dein Rufen, wie es in Jesaja 58 heißt, vor dem Angesicht Gottes hörbar machst. Jesus kam vom Berg der Verklärung und unten angekommen traf er einen mondsüchtigen Knaben. Der Knabe war, wie das Neue Testament sagt, er war dämonisiert. Und es kommt danach, er heilt ihn und es kommt danach zu einem Gespräch mit den Jüngern. Und am Schluss dieses Gesprächs sagt der Herr, diese Art, sie fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ich will Gebet und Fasten einmal so umschreiben, durch konzentriertes Beten. Fasten ist stets in der Schrift mit dem Gebet gekoppelt, vor allem mit dem Bittgebet, mit dem Flehen zu Gott. Da ist eine Not. Da ist bei jemandem etwas ganz, ganz, ganz notvoll. Jesus sagt, unterstütze das Gebet durch Fasten. Auch die neutestamentliche Kirche kannte übrigens das Fasten. Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 14. Im 2. Korintherbrief spricht Paulus mehrfach davon. Fasten ist und bleibt ein Hilfsmittel zum konzentrierten Beten. Mein zweiter Punkt. Fasten vor Gott. Warum ist es so, dass hier in Matthäus 6 Beten und Fasten so eng zusammenstehen? Nun, dazu muss ich wiederholen, was ich bereits kurz andeutete. In Matthäus 5 und in Matthäus 6 geht es um dieselbe Gerechtigkeit. Es geht um das Leben als Kind Gottes in dieser Welt. Es ist eine einzige Gerechtigkeit. Aber der Herr behandelt sie in Matthäus 5. Ich sag mal, da behandelt er die Außenseite dieser Gerechtigkeit. In Matthäus 5 geht es um unser Verhalten in dieser Welt. Es geht darum, wie wir unser Leben nach den Geboten Gottes ausrichten. Nicht töten, was heißt das? Nicht Ehe brechen, wo fängt das an? Nicht falsch schwören und so weiter. Es geht um unser Tun in dieser Welt. In Kapitel 6 behandelt der Herr die Innenseite der Gerechtigkeit, das verborgene Leben mit Gott. Über die Außenseite hatte der Herr gesagt, lasst euer Licht vor den Menschen scheinen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Matthäus 5, Vers 16. Im Blick jetzt auf die Innenseite sagt Christus, seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen zeigt, um durch sie bemerkt zu werden. Denn dann habt ihr keinen Lohn mehr bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Außenseite, Innenseite. Auf diese Weise hält der Herr auch die Gerechtigkeit des verborgenen Lebens offen hin zu Gott. Und das ist gerade im Blick auf die Gerechtigkeit des Lebens nach außen unbedingt notwendig. Der verborgene Umgang mit Gott, die Außenseite der Gerechtigkeit, das Halten der Gebote Gottes, es benötigt diese Innenseite. Matthäus 5, da stellt der Herr uns mit den Geboten vor das Angesicht Gottes. Und dazu kann man natürlich einwenden und sagen, ja, die Gebote stellen uns vor Gott, aber sie sind doch auch sinnvoll im sozialen Miteinander. Sünde macht das Leben eines Menschen kaputt. Man denke an das Buch der Sprüche. Ja, das stimmt. Aber vielfach haben wir einfach deswegen zu gehorchen, weil Gott es sagt. Christus stellt uns mit den Geboten vor Gott, vor das Angesicht Gottes. Das heißt auch, dass Jesus die Gebote auslegt nach der letzten und nach der tiefsten Ausrichtung. Das ist nicht, so sagten wir es am Anfang der Predigt, es ist nicht eine Kleinigkeit, was der Herr hier verlangt. Selbstzucht im Triebleben, Wahrheit im Sprechen, auf Versöhnung aus sein, nicht hassen, sondern sogar den Feind lieben. Und es ist nicht ein Wunder, dass Jesus im Anschluss an diese Auslegung der Gebote über das Gebet spricht, Matthäus 6. Das ist nicht überraschend, sondern das ist notwendig. Im Heidelberger Katechismus übrigens verhält es sich genauso. Wenn Sie sich einmal den Heidelberger Katechismus anschauen, da gibt es der letzte Teil ist von der Dankbarkeit überschrieben. Da geht es erst um die Gebote und dann um das Gebet. Außenseite, Innenseite. Die Außenseite, sie benötigt die Innenseite. Das Leben nach außen, das Halten der Gebote ist verankert in einem Leben nach innen. Hin zum Verborgenen, hin zu Gott, der im Verborgenen ist. Matthäus 6, Vers 18, ich lese es noch einmal. Damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir dann öffentlich vergelten. Was Jesus hier sagt, ist radikal. Menschen können anfangen nachzudenken über die Unausführbarkeit der Bergpredigt. Etwa wenn es um die Gebote in Matthäus 5 geht. Im Sinn von, ist ja alles prima, was Jesus da gesagt hat. Aber dann geht man sehr schnell daran vorbei, es sowieso nicht zu schaffen. Andere sagen, was in der Bergpredigt steht, das ist erfüllbar. Und sie meinen, wenn Jesus Dinge gelehrt hätte, die man nicht erfüllen könnte, dann wäre das eine Botschaft, die kein Evangelium ist. Und so fangen sie dann an, ohne Selbsterkenntnis und als solche die Macht der Sünde zu unterschätzen. Sie trachten danach selbst, die Gebote zu erfüllen. Denken wir etwa an die Auslegung von Leo Tolstoi. Aber wer ist der Mensch, der nachdem er dieses alles gehört hat, was Jesus in Matthäus 5 sagte, seine Hände faltet und intensiv betet? Intensiv meint in unserem Fall mit Almosen und mit Fasten, um auf diese Weise so unbelastet wie möglich den Weg hin zum Herrn und zu seinem Reich einzuschlagen. Wer ist es, der auf die Gebote Gottes hört, wie Jesus sie uns vorstellt, und der dann Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit bekommt? Wer ist es, der dafür andere Nahrung stehen lässt, der sein Herz auf etwas anderes setzt als auf seinen Gewinn und der begehrt, zum Vater hinzukommen im Himmel und seinen Willen zu tun und sein Reich zu erfüllen? Und dann kommt Jesus zu noch einem Punkt. Das ist der dritte Punkt. Das Suchen nach den himmlischen Schätzen. Ihr Lieben, im gesamten sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums macht Jesus eigentlich nichts anderes, als dass er Hindernisse wegräumt. Hindernisse, die sich beim Suchen des Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit auftürmen. Und Christus will, dass unser Weg frei wird hin zu Christus. Ich sage es noch einmal, das Vorrangigste ist das Gebet. Der Weg zum Vater, er geht über das Gebet. Und weil dieser Gebetsweg schwer ist, weil es viele Dinge gibt, die uns beim Gehen dieses Weges zu Gott zurückhalten, gibt er uns Hilfen, Almosen geben und Fasten. Beides erleichtert uns das Beten. Gerade die Gebote, wenn sie uns vor Gott stellen, werden sie uns zu Betern machen. Wenn die Gemeinde Gottes das, was Jesus in Matthäus 5 gesagt hat, recht verstanden hat, dann wird sie eine flehende, eine betende Gemeinde werden. Dann wird sie wieder ein zu Gott schreiendes Volk sein. Darum steht in der Mitte der Bergpredigt das Unser Vater. Das Folgende, Matthäus 6, ist gleichsam das Beseitigen der Hindernisse. Und hier sagt der Herr dann, Vers 21, Matthäus 6, Vers 21, wo unser Herz ist, Herz meint hier nicht die Blutpumpe, sondern meinen Lebensmittelpunkt, da geht es um die Frage, was hat deine volle Aufmerksamkeit, wo hinein investierst du deine gesamte Energie? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, deinen Schatz hier auf der Erde zu suchen. Deine Schätze hier auf Erden. Und dann suchst du das Reich Gottes nicht mehr. Dann hast du deinen Kopf mit anderen Dingen voll. In solchen Fällen fragt das Wort Gottes, wo bist du mit deinem Herzen? Und das Herz ist mehr als der Kopf. Von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, Sprüche 4. Wo sitzt das Wort Gottes in deinem Leben? Worauf ist dein Herz gerichtet? Das ist das Problem, dass wir von Natur aus darauf gerichtet sind, was irdisch ist. Jesus denkt hier konkret an Geld, an Gut. Das sehen wir im Folgenden dann ab Matthäus 6, Vers 24, wo er davon spricht, sorget nicht. Und er spricht dann übrigens von Mammon. Mammon ist ein Wort, das wir nicht kennen. Ich will es mal kurz erklären. Mammon, das meint so viel wie, oder das hängt im Hebräischen zusammen mit dem Wort, das wir alle kennen, mit dem Wort Amen. Ja, das ist die gleiche Wurzel. Mammon, das ist der zum Gott gewordene Besitz. Amen meint, es ist das, worauf ich mein Vertrauen setze. Und wenn Jesus hier von Mammon spricht, dann meint er damit das zum Gott gewordene Besitzen. Und darum geht es in unserem Abschnitt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Hier ist die Rede von unseren Schätzen, die durch Motten und Rost zerfressen werden, sich auflösen durch Inflation und Geldentwertung. Das sind die Schätze, an denen die Diebe Interesse haben. Übrigens steht hier nicht eigentlich Rost, sondern hier steht im Griechischen das Wort fressen. Es ist gut, hier den Hintergrund zu kennen. Nicht wir legen heute häufig unser Geld in Immobilien an. Zur Zeit Jesu legte man sein Vermögen in teuren Kleidern an, auch in Teppichen. Perserteppiche waren schon damals eine wertvolle Geldanlage. Und außerdem dienten teure Kleider gleichzeitig als Schmuck. Sie waren eine Zierde nach außen, so lesen wir es in Jakobus 2, aber auch in Jakobus 5. Es ist deutlich, Jesus spricht hier den irdischen Besitz an, das Geld. Aber das ist lediglich ein Beispiel. Bei den Schätzen auf Erden geht es nicht nur um Geld. Schätze auf Erden, die sammelt auch der, der Almosen gibt, damit er von den Menschen gesehen wird. Der betet, um bei den Menschen Eindruck zu schinden. Der fastet, um von den Menschen beachtet zu werden. Das ist auch Sammeln irdischer Schätze. Auch im Blick auf diese irdischen Schätze ist zu sagen, sie sind nicht bleibend. Sie halten nicht stand. Sie zerfallen, wenn du sie benötigst. Und Jesus sagt hier, wenn wir so leben, dass wir nach irdischem trachten, dann sinken wir hinab auf die Ebene von Motten und Dieben. Ich sage es noch einmal. Wenn du nach irdischem trachtest, dann sinkst du hinab auf die Ebene von Motten und Dieben. Aber das ist töricht. Das tun nur die, die die himmlischen Schätze nicht kennen. Nicht schon der Begriff himmlische Schätze klingt ja für uns irgendwie realitätsfremd, oder? Christus gebietet hier, dass wir die Schätze in den Himmeln suchen sollen und aus den Himmeln sie erwarten, dass wir zu Gottes Schatzkammern eilen, um von dort Gerechtigkeit und Liebe zu erwarten. Und Jesus sagt hier, hänge dein Herz nicht an diese Schätze, an diese irdischen Schätze. Auch nicht an Geldsucht. Und hier in Matthäus 6, Vers 22, 23 spricht der Herr nicht nur über das Herz, sondern interessanterweise auch über die Augen, das Augenlicht. Er warnt uns, dass wir kein schlechtes oder böses oder auch verdorbenes Auge haben dürfen. Von einem bösen Auge spricht die Heilige Schrift mehrfach in einem Zusammenhang mit Habsucht oder Geldsucht. Zunächst denkt man ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun, das Herz und das Auge? Aber ich lese ihn mal vor, Sprüche 22, Vers 9. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen oder den Bedürftigen. Oder Sprüche 28, Vers 22. Wer habgierig ist, jagt nach dem Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Wenn die Bibel das Gebot gibt, du sollst nicht begehren, dann denken wir an die Neigung unseres Herzens. Das ist nicht falsch. Aber das Herz zeigt sich gerade darin, wohin unsere Augen blicken, wohin unsere Augen wandern. Zum Beispiel der Reichtum, das schöne Haus, das neue Auto, das neueste Handy. Wir setzen unser Herz darauf und das geht konkret so zu, dass wir ein Auge darauf werfen. Herz und Auge gehen auf diese Weise eine starke Bundesgenossenschaft miteinander ein. Wenn Jesus hier sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge, dann sagt er damit, es hängt vom Schauen ab, von der Art und Weise des Schauens, ob auf eine Sache das richtige Licht fällt oder die Sache in Finsternis bleibt. Wenn dein Auge lauter ist, wenn es einfältig ist, übrigens steht hier im Griechischen einfach, wenn es einfach ist, wenn dein Auge einfach ist, das heißt, wenn es unbefangen ist, sodass es etwas sieht, was Gott zu sehen gibt, dann wird dein ganzer Leib Licht. Wenn dagegen dein Auge böse ist, wenn es mit Abgunst, mit Neid, mit Eifersucht erfüllt ist, dann wird dein ganzer Leib, dein ganzes Bestehen, dein ganzes Tun und Lassen in dieser Welt dunkel. Auf einer Straße, die an einem Flugplatz vorbeiführte, war zu lesen: Halten Sie Ihre Augen auf die Straße gerichtet. Blicke auf die Straße. Es ist auf unserem Weg des Suchens des Reiches Gottes nicht möglich, dass die Augen durch andere Dinge gebannt werden, dass sie durch andere Dinge gefangen werden. Sonst scheitern wir und wir bauen einen Unfall. Es ist nicht für nichts, dass Jesus Christus so eindrücklich hier am Schluss über das Auge spricht. Wer mit dem Auge begehrt, der braucht noch kein Besitzer von Reichtum zu sein. Genau wie man durch eine Frau anzusehen, um sie zu begehren, Hurerei begeht, auch ohne die Tat selbst getan zu haben. Genauso kann man auch ohne Reichtum gefangen sitzen im Mammonsdienst, allein durch das Begehren. Jesus stellt hier scharf Gott dem Mammon gegenüber. Beiden zu dienen ist nicht möglich. Beiden zu dienen geht nicht. Jesus räumt hier in Matthäus 6 die Hindernisse aus dem Weg. Ist die Geldliebe vielleicht auch ein Hindernis bei uns, um vor das Angesicht Gottes zu treten? Es wäre eine Beleidigung für Christus, wenn derartiges in der Gemeinde vorkommt. Denn als Kinder des Lichtes sollte das Licht in uns nicht wie Finsternis sein. Denn dann wären wir nicht länger Licht der Welt und Salz der Erde. Denken wir einmal darüber nach, vielleicht miteinander und persönlich sprechen auch darüber, inwieweit Geldsucht die Ursache sein kann, dass das Reich Gottes bei uns persönlich nicht durchbricht und auch nicht bei uns als Gemeinde. Wo ist unser Herz? Wohin irrt es ab? Suchst du den Himmel? Suchst du das Ewige? Ringst du um ein Leben vor dem Angesicht Gottes? Ihr Lieben, dann wirst du beten. Und du wirst auch die Hilfsmittel zum Gebet, wie unter anderem das Geld weggeben, nicht verachten und auch ein Leben vor dem Angesicht Gottes führen. Amen.